Ich beginne mit einer fiktiven Geschichte. Es wird erzählt, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in den Himmel kommt und dort dem Engel Gabriel begegnet. Und er fragt nach: Und hast du deinen Auftrag erfüllt und die Welt gerettet? Und Jesus antwortet: Ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre damit verbracht, als Vorbild zu leben und ein paar tausend Juden in einer Ecke vom Römischen Reich das vorzuleben, was es bedeutet, dass der Vater in mir drin ist. Ich bin für die Sünden der Welt gestorben. Ich habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben haben sollen. Ich bin aus dem Grab auferstanden und meinen kleinen Kreis von Jüngern, die verängstigt waren, habe ich überzeugt, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art ist, die Welt zu retten. Und dann habe ich diesen 120 den Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit übertragen. Willst du damit sagen, fragt Engel Gabriel, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunten, zusammengewürfelten Haufen von ehemaligen Fischern, von Prostituierten und Zöllnern abhängt? Genau, antwortet Jesus. Besorgt fragt Gabriel nach: Und was ist, wenn sie das nicht schaffen? Gibt es einen Plan B? Nein, es gibt keinen Plan B. Im Timotheusbrief schreibt Gott: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es ist Gottes Sehnsucht, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Nicht nur du und ich, sondern alle Menschen in unseren Dörfern, in unserer Stadt Schwäbisch Hall. Und deswegen haben wir auch diese 6 Wochen, wo wir unterwegs sind, Leben für meine Freunde. Wir wollen uns Zeit nehmen, um uns mit diesem Plan A, mit Plan A Gottes zu beschäftigen. Gott möchte die Welt retten und er will uns an diesem Projekt beteiligen. Er will Menschen in die Beziehung zu ihm führen. Er will uns dazu gebrauchen. Und die Frage ist nur: Hey, glauben wir das? Sind wir davon überzeugt, dass ich, dass du einen Beitrag dazu leisten können? Oder gibt es Dinge, die uns den Blick versperren und denken lassen: Hey, das ist wichtig, aber nein, ich doch nicht. Es geht heute um die Rolle in dem Ganzen, die ich habe in dem Auftrag. In dem Anspiel haben wir das gesehen, boah, ganz schön hartnäckig. Die Frau Klein, wie sie da dran war an ihrer Nachbarin, wie sie sie überzeugen wollte und sie mitnehmen, dass sie eben auch sich aufmacht zu den Menschen, dass sie die anderen im Blick hat. Und dass sie sich nicht runterziehen lässt. Raus aus dem Warten und hin zu dem anderen. Wir beginnen heute mit dieser Frage nach dem eigenen Antrieb, nach unserer Überzeugung. Und dabei wollen wir heute auf den Bibeltext schauen, wo es um 5 Männer geht. 5 Männer, die keine Mühen gescheut haben und die zu Jesus gelangt sind und ein Wunder erlebt haben. Ich will euch immer wieder mit hineinnehmen in diesen Text aus Markus 2, die Verse 1 bis 10. Und das Erste, wo wir uns heute daran erinnern dürfen, ist: Lass dir Gottes Sicht schenken. In Markus 2 heißt es: Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Und dieser Text, der steht ganz am Anfang von dem öffentlichen Wirken von Jesus. Er hatte das vorher gepredigt. Er hat Menschen geheilt. Die haben das erfahren und Interesse wurde geweckt. Und es kamen immer mehr Menschen, die Jesus sehen wollten. Wer war er? Was hat er zu sagen? Sie wollten Wunder erleben. Und so war dieses Haus übervoll. Die Bude war voll und vor dem Haus gab es noch eine ganze Traube an Männern, an Frauen, an Menschen, die Jesus begegnen wollten. Und auch 4 Männer, die einen Freund, einen Gelähmten zu Jesus bringen wollten. 4 Männer, die nicht zuerst an sich gedacht haben und sich ihren Platz gesucht haben, sondern die in ihrem ersten Schritt weg von Jesus gegangen sind. Der Weg führte sie weg von Jesus und hin zu dem, der nicht zu Jesus kommen konnte. Sie hatten einen Blick nach draußen, zu ihrem Freund, der gelähmt war, der nicht kommen konnte. Den hatten sie im Blick. Und das ist heute nicht anders. Klar, Jesus ist nach der Himmelfahrt allgegenwärtig, aber auch heute gibt es Orte, wo seine Worte verkündet werden. Hier in der Glocke, in den Veranstaltungen, im Gottesdienst, wo er im Mittelpunkt steht, wo eine Menge an Leute sich versammeln und sich von ihm neu inspirieren, füllen lassen wollen. Wir sind interessiert und wir, die wir hier sitzen, wir haben den Wunsch, dass er uns was sagt, dass wir Zeugen seiner Wunder, seiner Herrlichkeit werden. Aber der größte Teil der Menschen sitzt heute Morgen nicht hier. Manche sind noch im Urlaub, aber trotzdem gibt es noch mehr. Menschen, die hier draußen in Schwäbisch Hall sind, Menschen, die in unseren Dörfern sind, die von Jesus nichts wissen oder nichts wissen wollen. Und deswegen möchte ich uns am Anfang eine Frage stellen. In dieser Geschichte, wo wären wir? Wären wir bei denen, die vorne bei Jesus stehen, um selbst aufzutanken? Oder wären wir eine Person, die den Blick nach draußen hat, zu einem unserer Freunden, zu einem von denen, die nicht da sind? Wer sind denn die in meinem Leben, die nicht da sind? Kennst du sie? Weißt du was über ihr Leben, über die Dinge, die sie begeistern oder umtreiben? Kurzes Handzeichen, wer war denn im Urlaub? Das sind einige, doch weniger als ich erwartet habe. Aber wenn man im Urlaub was erlebt hat, was passiert dann? Die Schüler werden es morgen erleben. Die, wo im Urlaub waren, wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Der ist begeistert, der erzählt von dem. Kennst du deine Freunde? Weißt du, was deine Nachbarn bewegt, was sie ausmacht? Hast du Interesse an ihnen? Siehst du sie? Und das Verhalten dieser vier Männer lädt uns ein, unseren Blick auf die zu richten, die nicht da sind, die nicht bei Jesus sein können, sie wahrzunehmen, mit ihnen in Kontakt zu treten, Beziehungen mit ihnen zu knüpfen, zu sehen, was sie ausmacht, was sie bewegt. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns diesen Blick schenken kann. Vielleicht mit einem einfachen Gebet: Herr, schenk mir die Augen für die Menschen um mich herum, die dich nicht kennen. Ich habe sie vielleicht aus dem Blick verloren, aber schenk mir das Interesse an ihnen. Schenk mir einen Blick dafür, was du in ihnen siehst. Und deswegen, ich habe uns heute diese Karte verteilt und sie soll der erste Schritt sein, weil große Dinge beginnen immer mit Gebet. Und deswegen habt ihr diese VIP-Karte. Und innen drin heißt es: Herr, gib mir heute die Möglichkeit, offen und frei von dir zu erzählen. Und die Aufgabe, die ihr habt, ist da zwei bis drei Personen aufzuschreiben. Menschen, die in deinem Umfeld sind, die dir Gott aufs Herz legt. Und die Aufgabe ist, in diesen 42 Tagen, eine Minute am Tag, für diese drei Personen zu beten. Dadurch, dass Gott dich gebraucht, dass deine Freunde, deine VIPs, very important person, sehr wichtige Person in deinem Leben, Jesus kennenlernen. Ein erster Schritt für den Plan A Gottes ist, dass wir dafür beten. Und deswegen diese herzliche Einladung: Hey, bete für deine drei Freunde. Schreib sie dir jetzt auf, wenn ihr einen Stift habt, oder macht's nachher. Aber das Beste ist konkret, Jesus zu fragen: Hey, wer sind die drei Menschen, für die ich in dieser Zeit beten soll? Und dann schreib sie dir auf. Und bleib dran an Jesus und frag ihn: Hey Jesus, wie siehst du denn meine VIPs? Was brauchen sie? Ich möchte dich einladen, das Erste konkret zu machen und für deine Freunde zu beten. Das Zweite: Vertraue darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Schön, die vier Männer, sie sehen ihren Freund, sie kennen ihn bestimmt, sie kennen seine Nöte und immer wieder haben sie ihm auch geholfen, haben ihn rumgetragen, haben ihn vielleicht zu irgendeinem Arzt gebracht. Aber warum bringen sie ihn jetzt zu Jesus? Warum nicht zu einem Arzt oder einem Wunderheiler? Im Text heißt es, sie hatten Glauben. Etwas, das sie antrieb. Vielleicht waren sie fasziniert von den Wundern. Vielleicht haben sie Jesus erlebt und gedacht: Boah, mein Freund Jesus, mein Freund Daniel, der muss zu Jesus. Vielleicht waren sie auch getroffen von den Worten Jesu. Auf jeden Fall war was, was sie angetrieben hat. Irgendetwas hat sie bewegt. Und vielleicht kennt ihr das. Da gibt es so Menschen, die sind voll überzeugt von Produkten. Ich nenne sie mal die Apfeljünger. Und die sind so überzeugt, dass diese Geräte gut sind, dass sie jeden da irgendwie mit reinziehen wollen. Sagen, boah, das Beste ist dieses Wundergerät, das ist iPhone. Hey, wenn du das hast, das ist viel besser als die anderen. Vielleicht kennt ihr diese Überzeugungskraft, wo da ist und wo dann auch wirkt. Ein teures Gerät zu kaufen. Hey, und ich glaube, bei dem, was uns bewegt, das ist noch viel mehr. Wie ist es mit unserem Glauben und mit der Beziehung zu Jesus? Dem Wissen und auch dem Erleben darum, dass er auf die Welt kam, für unsere Schuld starb und auferstanden ist und eine Beziehung zu Gott und ein Leben über den Tod hinaus ermöglicht. Oder dem Erleben, dass durch den Heiligen Geist in uns, der in uns ist und der Leben schafft, dass er uns führt und leitet, Dinge bewegen in unserem Leben. Hey, wie kam es dazu, dass er die beste Adresse für dein Leben wurde? Was erlebst du mit ihm? Erlebst du was mit ihm? Merkst du, wie er dich führt und leitet? Ich möchte dich auch da einladen, dich hinzusetzen, dir die Zeit zu nehmen und es einfach mal aufzuschreiben, warum er die richtige Adresse für dich ist, was er in deinem Leben bewegt hat. Oder vielleicht siehst du es ganz anders. Der Glaube ist irgendwie unspektakulär für dich geworden. Irgendwie fehlt die Überzeugung. Ja, okay, ganz gut, aber das sind meine Zweifel. Meine Zweifel, die mich nicht glauben lassen, wo ich nicht weiß, ob das eine oder das andere richtig ist. Vielleicht siehst du es gerade gar nicht so. Ich wünsche dir, dass Gott dir die Überzeugung gibt. Der Theologe Augustinus, der hat nämlich mal gesagt, in dir muss selbst brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss selbst brennen, was du in anderen entzünden willst. Hey, das ist nicht die alleinige Grundbedingung, aber das ist ein guter Start, eine gute Basis. Hey, dass Jesus die Grundlage deines Lebens ist und dass andere die auch erfahren sollen. Weil wir gemerkt haben und auch selbst erfahren haben, dass er die richtige Adresse in unserem Leben ist. Und diese Überzeugung, sie öffnet den Blick für das, dass da noch mehr sind, die auch Jesus brauchen. Mitten in der Welt mit vielen Möglichkeiten. Hey, meine Möglichkeit, mein Jesus ist der, der mir alles gibt. Wozu? Weil Gott sagt, dass er seinen Menschen begegnen will. Weil er die Antwort auf ihr Leben sein will. Und weil er sich selbst, weil wir es selbst erlebt und erfahren haben. Und diese Überzeugung, wenn wir das erlebt haben, die ist ein Motor, der läuft, um auf andere zuzugehen. Selber Heilung zu erfahren und auch zu merken, wie Gott heute noch Heilung schenkt. Nicht zu überzeugen, sondern zu bezeugen, was er tut. Nicht Fakten weitergeben, sondern lebensnah erzählen. Was wirkt denn Gott in meinem Leben? Was wirkt Gott in deinem Leben? Eine Frage, die ihr euch nachher im Foyer beim Kaffee mal stellen könnt. Was wirkt Gott in deinem Leben? Dass wir davon erzählen, was er in unserem Leben tut. Dass wir im Alltag das zur Sprache bringen, wie er mich berührt, wie er mich begleitet, wie er die Grundlage meines Lebens ist. Vertraust du darauf? Bist du davon überzeugt, dass Jesus die richtige Adresse für dich und auch für die Menschen um dich herum ist? Dass er ein wichtiger Ankerpunkt für ihr Leben sein kann? Oder musst du Gott bitten, dass er dir die Überzeugung und die Begeisterung wieder ganz neu schenkt? Vertrau drauf, dass Gott die richtige Adresse ist. Und deswegen das Dritte. Bringe deine Freunde zu Jesus. Die vier Freunde sind überzeugt, dass Jesus die richtige Adresse für ihren Freund sind. Und deswegen bringen sie ihn her. Ganz einfach, ich meine, der konnte sich ja nicht wehren, der arme Kerl, sie haben ihn geschnappt und los ging's. Aber wie ist es bei uns? Vielleicht hast du schon ablehnende Erfahrungen gemacht und bist zu dem Schluss gekommen, hey, das ist nichts für mich. Das sollen andere machen, die viel besser von Jesus erzählen können. Ich hatte keine offene Tür. Irgendwie fällt es mir auch schwer, die richtigen Worte zu finden. Oder wir erleben Ablehnung, Desinteresse. Hey, dann soll es doch jemand machen, der das gelernt hat. Oder noch besser, wir bitten Jesus, dass er doch ohne uns das einfach tut. Er kann das doch machen. Wir beten einfach dafür. Gute Idee, oder? Aber das Interessante ist, dass in der Bibel dann nichts davon drinsteht oder ganz wenig, dass Menschen dafür beten, dass Gott ihre Freunde erreicht. Sondern vielmehr ist es die Einladung, die immer wieder da ist, an die, die mit Jesus leben, dass sie das Evangelium weitergeben, dass wir einladen und selbst aktiv sind, dass wir nicht nur sagen, Herr, mach du, schenk, dass du anderen Menschen begegnest, sondern wie kann ich? Was kann gerade ich tun? Mit meinen Stärken, mit meinen Gaben, mit meinen schlechten Erfahrungen, aber auch mit meinen guten Erfahrungen, mit meinen Ängsten Fehler zu machen, aber mit dieser Frage, Herr, wie kann ich? Und ich möchte uns einladen, nicht vorschnell zu sagen, nee, ich kann nicht. Wir werden Fehler machen. Wir werden erleben, dass die Welt nicht offen ist, sondern dass es vielleicht manchmal dieses hartnäckige Dranbleiben von Frau Schmidt braucht, die ganz schön überzeugend ist. Aber wir sind einzigartig und wir haben die Beziehung zu diesen Menschen. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die deine Freunde lesen werden, weil du es vorlebst, weil du ihnen zeigst, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und du darfst einen Unterschied machen in dem Leben von den Menschen, denen du begegnest. Und deswegen diese Frage, wie kann ich? Schenk du mir den Blick, die Gelegenheit und die richtigen Worte. Bring deine Freunde zu Jesus. Ein viertes. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten. In unserem Text heißt es, sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Sie gehen also los, motiviert, und das Haus ist voll, die Bude ist voll. Und dann hätten sie sagen können, nee, also heute ist nicht der richtige Zeitpunkt. Lasst uns doch lieber einen Kaffee trinken. Heute ist nicht der passende Moment. Oder sie hätten sagen können, hey, jetzt warten wir halt, bis die Veranstaltung fertig ist. Vielleicht hat Jesus dann Zeit. Nee, sie haben gesagt, hey, jetzt brauchen wir einen Plan. Los geht's, hoch auf dieses Dach, das mit Holz, mit Ästen und mit Lehm zugedeckt war, hoch auf dieses Flachdach. Und dann hat man es unten gehört. Da war ein Scharren, ein Knarren. Und auf einmal geht die Decke oben auf. Und man hört, hey, wir haben es, wir sind an der richtigen Stelle. Und unten, hey, was ist denn da los? Polizei, was passiert denn? Und dann sieht man diesen Mann auf der Trage, der langsam nach unten kommt. Hey, die Veranstaltung gecrasht. Völlig aus dem Konzept gebracht. Auf einmal ist da dieser Mann. Und Jesus erfreut sich. Er freut sich über diese vier Freunde, ja, die ihren Freund zu ihm bringen. Er ist beeindruckt. Er freut sich über sie, dass sie sich nicht von Schwierigkeiten abhalten haben lassen. Und es ist eine Frage, wo wir Barrieren haben, wo wir Barrieren auch aufbauen, wo wir es Menschen schwierig machen, dass sie zu Jesus kommen. Eine Frage, die wir an den Abenden, am Donnerstag und am Samstag miteinander vertiefen wollen. Es reicht, wenn er an einem Abend kommt. Das ist zweimal das Gleiche. Das fünfte, lass dich von Jesu Wirken überraschen. Da liegt er nun, der Gelähmte. Und alle sind gespannt, was passiert. Oben die vier Freunde, die denken, hey, haben wir zu viel versprochen? Die vielleicht schon ängstlich waren. Oder die Leute unten, die da standen und so ein großes Fragezeichen an ihnen zu sehen waren. In unserem Text heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie? Werden sich alle gefragt haben, was soll das denn? Jesus, bist du blind? Der Mann ist gelähmt. Die Zielsetzung ist zu heilen, damit er wieder gehen kann. Das ist sein Problem. Verstehst du überhaupt? Verstehst du es nicht? Hör also auf, über diese Schuld zu reden. Ich weiß nicht, was wir denken, was Menschen von Jesus brauchen. was die Menschen von ihm bekommen sollen. Zufriedenheit oder Lösungen für schwierige Lebenslagen, Spaß am Leben. Und ich weiß auch nicht, was die Menschen denken, was sie von Jesus bekommen könnten. Aber Jesus stellt eins klar, dass es ein schwerwiegendes Problem gibt. Ein Problem, das über allen Problemen steht, nämlich unsere Schuld, unsere Trennung von Gott. Das nicht leben wollen und können mit dem Schöpfer dieser Welt. Und Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu heilen, wer krank oder unzufrieden ist oder mehr Ruhe im Leben braucht, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Gekommen, um die Menschen, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben, zu finden und diese Beziehung wieder zu ermöglichen. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten. In unserer Geschichte heißt es weiter, einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, sowas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und die Reaktion der Schriftgelehrten, sie zeigt, dass Schuld nicht nur was ist, was zwischen uns steht, sondern was, wo auch Gott betrifft, der Dritte im Bunde, wo wir gleichzeitig, wenn wir jemand anderen verletzen, auch ihn verletzen, weil seine Maßstäbe nicht unsere Maßstäbe sind. Und deswegen die Pointe von diesen Versen ist, dass die Schriftgelehrten im Prinzip recht haben. Das ist jemand, der Schuld vergeben kann. Und wer das tut, war in ihren Augen ein Gotteslästerer. Aber Jesus ist mehr. Er ist nicht einfach nur ein faszinierender Redner oder ein provokanter Redner. Er ist nicht nur ein Wunderheiler, der was über Gott zu sagen hat. Er ist Gott. In ihm begegnen wir Gott selbst. Nicht vage oder nebulös, sondern in einer Person. Und deshalb ist es so wertvoll, dass Menschen diesem Jesus begegnen. Deshalb kann er ihr Leben verändern, weil wir und andere in ihm Gott selbst begegnen. Und das hat der Gelähmte dann erfahren, dass Jesus nicht nur die Sünden vergeben kann, sondern dass er auch heilen kann. Jesus hat ihn geheilt, damit die Menschen, die Schriftgelehrten, auch glauben und man sehen kann, was er zuvor bezeugt hat. Jesus ist Gott. Und die Menschen, sie staunen und sie preisen Gott. Und sie sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. Alles begann damit, dass vier Freunde sich aufgemacht haben, weg von Jesus geblickt haben und ihren Freund geholt haben. Alles begann damit, dass es Menschen in unserem Leben gab, die zu uns gegangen sind, die uns zu Jesus gebracht haben und Jesus unser Leben verändert hat. Und ich wünsche mir das für diese 42 Tage, dass wir diese Dynamik erleben, einen Blick bekommen für Plan A, der beinhaltet, dass wir zu Menschen gehen, uns von ihm zeigen lassen, wen er uns aufs Herz legt und dass er die Herzen verändern darf. Deswegen lass dir Gottes Sicht schenken für die Menschen um dich herum. Wer sind sie in deinem Umfeld? Für wen sollst du beten? Die VIP-Karten, die Aufgabe, die wir annehmen wollen. Das Zweite, vertraue darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Für dein Leben, aber auch für jeden anderen Menschen. Hast du diese Überzeugung oder ist es für dich dran zu beten? Herr, schenk sie mir neu. Bring deine Freunde zu Jesus. Das heißt, geh selbst, hab den Mut und lass dich von Gott gebrauchen, dass gerade du ihnen eine Hilfe sein kannst. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten, sondern lass dich von Jesu Wirken überraschen. Er hat die Macht, die Beziehung zu Gott herzustellen und das Leben von Menschen zu verändern. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diese Freunde, die überzeugt waren von dir, die dich vielleicht irgendwo kennengelernt haben und die entschlossen haben, es gibt für unseren Freund nichts Besseres, als dir zu begegnen. Ich danke dir, dass du klargestellt hast, dass du der Sohn Gottes bist,
dass du Sünden vergeben kannst, dass du Plan A gemacht hast, für uns in die Welt gekommen bist und am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Dass du als Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Sehnsucht nach uns Menschen hast. Und dass dein Plan ist, dass du durch uns und in uns wirkst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns zu Menschen schickst, die in uns dir begegnen sollen. Und ich danke dir dafür, dass du uns alles gibst, was wir für diesen Auftrag brauchen. Und ich bitte dich für die nächsten 42 Tage, dass du unser Herz erfüllst, dass es neu brennt und dass das auch der Antrieb ist, ja, um zu hören, was du mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen. Ich bitte dich, dass wir zu Ermutiger werden, den anderen ermutigen, da dran zu bleiben. Und dass wir Zeugnis geben von dem, was du in unserem Leben tust. Und darum bitte ich dich, dass du wirkst in unserem Leben, dass wir erfahren, dass du der König aller Könige bist. Und dass wir das einfach auch, ja, weitergeben, da, wo du uns hingestellt hast. Amen.